Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du zuschaltest in unsere neue Form oder in die Form von Gottesdienst, die wir seit einer ganzen Weile jetzt auch schon haben, dass wir so dürfen miteinander verbunden sein. Ich würde gerne anfangen mit einer Geschichte, und zwar ist es die Geschichte von einem jungen Pärli. Das junge Pärli geheiratet, zieht in eine neue Wohngegend und kaum eingezogen, am ersten Morgen sitzen sie gemütlich zusammen am Frühstückstisch. Die Frau, die junge Ehefrau, schaut zum Fenster raus und sieht gerade, wie die Nachbarin die Wäsche aufhängt. Schnell kommt ein Kommentar. Du, schau mal dort hin. Die weiss, glaube ich, nicht, wie man wäscht. Die Wäsche ist ja nicht sauber. Vielleicht sollte sie mal ein bisschen besseres Wäschmittel haben. Vielleicht weiss sie auch nicht, wie man waschen muss. Vielleicht braucht sie neue Wäschmaschine. Der junge Ehemann schaut kaum kurz ein bisschen auf von seiner Zeitung, schaut wieder runter und schwiegt. Und so geht es in der nächsten Zeit. Jeden Tag, wenn sie raus schaut und sieht, wie sie die Wäsche aufhängt, die Nachbarin, reagiert sie. Immer mit der ähnlichen Bemerkung. Ungefähr einen Monat später verschreckt die Jungfrau auf einmal. Sie wird wieder an den Tisch hocken, schaut raus und verklopft. Warum? Weil nebendran strahlende Wäsche hängen. Super. Und sie sagt sofort zu ihrem Ehemann, hey, hast du gesehen dort denn? Jetzt weiss sie doch, wie es geht. Wer hat es ihr echt gezeigt, wie man es macht? Wer hat es ihr überhaupt gesagt? Der junge Ehemann schaut wieder von seiner Zeitung auf zu seiner Frau und sagt mit einer Ruhe, ach Schatz, ich bin heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden und habe unsere Fenster geputzt. Ja, genau so ist es doch auch bei uns in unserem Leben. Wenn wir auf andere Menschen schauen, wenn wir Situationen betrachten, es kommt doch darauf an, wie wir, was für einen Blick das wir haben, wie wir andere sehen. Je nachdem werden wir Personen oder Sachen unterschiedlich einstufen oder beurteilen. Und das ist nichts Neues. Das ist etwas, was schon so weit zurückliegt und was scheinbar schon immer ein Thema war, dass es Jesus ebenfalls thematisiert. Und wir sind jetzt wieder miteinander unterwegs in dieser Bergpredigt-Serie. Und genau da drin, in dieser Bergpredigt, greift Jesus das Thema auf und sagt, hey, das Thema der Kritik ist mir wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Wie reden wir übereinander? Was macht das mit uns? Und Jesus redet da nicht so von einer Sache, als wäre das weit weg, als wäre das nur ein paar wenige passieren. Sondern er redet in seinem Text von Brüdern. Also das heisst, das sind Menschen, die mir nahe sind. Also wenn ich mir ein Urteil über jemanden erlaube, der mir nahe ist, was passiert denn? Wie reagiere ich oder soll ich reagieren, wenn ich eine Meinungsverschiedenheit habe mit so einem Bruder? Wie soll ich reagieren, wenn er vielleicht sogar im Unrecht ist? Was muss ich denn machen? Und das Besondere daran ist, dass Jesus eigentlich nicht einfach nur den Text aufgreift und irgendwie ein Problem einfach nur schildert, sondern das Besondere ist, dass am Schluss von dem Text ebenfalls ein Lösungsansatz vorhanden ist. Und wir werden miteinander jetzt durch den Text durchgehen, Schritt für Schritt. Wir werden Vers um Vers anschauen und werden sehen, dass es zuerst so um zwei Stolperfallen geht. Zwei Fallen, wo Jesus sagt, hey, ich sehe da einfach eine Gefahr, dass ihr gerne da drin tappt. Versucht das nicht zu machen. Es ist nicht gut für euch. Und dann ganz zum Schluss ein Lösungsansatz, wie Jesus sagt, ich will euch gerne etwas mit auf den Weg geben, wenn ihr könnt konstruktiv, gesund Kritik miteinander, in Kritik miteinander umgehen. Und zwar gesund Kritik üben, aneinander, aber eben auch einstecken können. Und so greift er als erstes die sogenannte Richterfalle auf, ich will das mal so sagen, und wir lesen aus Matthäus 5, die ersten zwei, 7, die ersten zwei Vers. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Also das ist der Maßstab. Und wie so oft bei Aussagen von Jesus, müssen wir sie zuerst versuchen, ein bisschen im Kontext zu sehen. Ein bisschen so zu schauen, was sagt er denn genau, was sagt er nicht, was sagt er an anderen Orten, in den Evangelien, in der Bergpredigt oder sonst in der Bibel, was sagt er denn genau, was meint er mit damit? Und eins ist schnell ersichtlich, Jesus meint mit dieser Aussage, der Luther übersetzt es übrigens mit «richtet nicht», da meint er nicht damit, hey, ab heute sind alle Juristen arbeitslos. Ab heute gibt es keine Gerichtsbarkeit mehr, ab heute gibt es da nicht mehr. Fertig. Das ist nicht das, was er meint. Es geht nicht darum, dass man keine gesunde Kritik mehr dürfte haben. Dass man nicht mehr seine Meinung dürfte äußern und damit vielleicht auch anecken zu gehen. Es ist nicht das. Jesus meint da auch nicht, dass wir uns kein Urteil dürfen bilden. Er sagt nicht, du musst also einfach so durch die Welt wackeln und alles akzeptieren. Du darfst eine Meinung, ein Urteil haben. Vielmehr meint Jesus da etwas anderes. Und er sagt, es geht mir darum, dass ihr nicht eine verurteilende Haltung einnehmt. Das heisst, eine Haltung, die andere Menschen verurteilt. Und wie eigentlich durch die ganze Bergpredigt durchgeht, immer wieder darum, wie verhaltet sich der Nachfolger von Jesus? Wie verhaltet sich der Mensch, der sagt, ich will so leben wie Jesus? Was hat er zu tun? Und Jesus sagt ganz klar, hey, wenn du willst, mein Nachfolger sein, dann nimm Abstand von dieser Haltung vom Verurteilen. Weil das gehört sich bei mir nicht. Ich will, dass du dich von dem verabschiedest. Aber jetzt halt mal. Wie einfach geht denn das? Überprüf doch dich selber mal, wenn du in einen Raum hineinkommst. Und wenn es da innen ist, im Gottesdienstsaal innen oder einmal in der Bahn oder in einem Zug, in einem Bus, irgendwo. Überall, wo du hineinkommst, wirst du sofort die Sachlage checken. Und du wirst sofort deine Meinung, dein Urteil oder eine Meinung bilden über Situationen und Menschen. Und das geht ganz automatisch in unserem Unterbewusstsein ab. Und das ist an und für sich auch nichts Schlechtes. Das ist eine Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. Das kann auch Leben retten unter Umständen. Die Frage da ist vielmehr eine andere. Wo driftet die Fähigkeit ab, also in etwas Negatives, inne, dass es nur noch ein Kritisieren ist? Also eigentlich eine gute Fähigkeit wird zu etwas, das ganz negativ ist. Das heisst, eine Haltung, wo ich ständig auf der Suche bin, nach Fehlern beim anderen. Nach Sachen, wo er sich jetzt schuldig macht oder wo er daneben liegt. Und schlussendlich ich mich so gerne noch freue, wenn ihn dabei verwütsche. Diese Haltung. Und das Problem ist, wenn wir in dieser Haltung sind, dann haben wir auch eine Gabe. Nämlich eine Gabe der Entmutigung. Die Bibel lehrt an anderen Stellen so die Gaben, die wir haben können. Und da gibt es eine Gabe der Ermutigung. Aber wenn wir mit dieser Haltung unterwegs sind, haben wir viel mehr Gabe der Entmutigung. Und leider ist meine Feststellung, wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich um mich herum schaue, wir sind alle sehr gut da drin, in dieser Gabe. Scheinbar liegt uns die. Und Jesus sagt da jetzt aber, hey, wenn du so unterwegs bist, nimmst du eine Haltung ein, die dir nicht zusteht. Nimmst du eine Rolle ein, die dir nicht zusteht. Und ich will es versuchen, mit etwas ein bisschen darzustellen. Und zwar habe ich da einen Stuhl mitgenommen. Und Jesus sagt eigentlich, hey, wenn du in so eine Haltung hineinkommst, gibst du dir eine Rolle, wo so wie ein Richterstuhl ist. Und du setzt dich da drauf an, auf den Richterstuhl. Machst das bequem. Und schaust um dich herum. Und lässt dir deinen Gedanken freien Lauf. Mann, heute sind wieder alles nur unfähige Leute auf der Autostrasse unterwegs. Kein kann vernünftig Auto fahren. Ich bin der Einzige, der es noch kann. Mann. Oder hast du gehört, Susi? Vorne, wie sie reingekommen ist. Blick ganz weit unten. Niemand hat sie gegrüßt. Gar keine Freude im Gesicht. Ich weiss nicht, ob Susi Freude am Glauben hat. Und ich frage mich ernsthaft, ob Susi überhaupt wirklich gläubig ist. Oder wenn ich an meinen Onkel denke, Was ist das doch für ein Tyrann? Macht seine ganze Familie kaputt mit seinen Aussagen, seinen Knechten und seinem Schikanieren. Der kommt ganz bestimmt in die Hölle. Gott kann dem niemals vergeben. Merkst du etwas? Merkst du etwas, was der Stuhl mit einem macht? Wenn ich auf diesem Stuhl sitze, dann ich mich in eine Rolle nie begehe, wo ich anfange, auf andere abzuschauen. Und darum sagt Jesus, hey, wenn du dich da drauf setzt, wenn du da hinsitzt, pass auf, dass du nicht über das Ziel ausschüssest und in eine Haltung hineinkommst, die nicht in Ordnung ist. Weil das steht dir nicht zu. Und verurteilen heisst eigentlich in dem Text innen nichts anderes als eine abschliessende Meinung bilden. Ich ziehe eine finale Schlussfolgerung. Zack, fertig, so ist es. Und da wird nicht mehr gerüttelt, fast wie bei den Medern und Persern. Und das ist anmassend. Und die Rolle steht uns nicht zu. Wir tun uns da etwas anmassen, wo wir gar nicht in der Lage sind, um wirklich damit umzugehen. Wir haben zwar das Gefühl, wir können es. Gott sagt, das steht dir nicht zu. Mir alleine steht die Rolle zu. Mir, dem allmächtigen Gott, der Richter zu sein. Du nicht. Weil wir werden anhand von ganz komischen Sachen das Urteil bilden von anderen Menschen. Und nur Gott alleine kennt ja alle Details. Und wenn ich mich auf den Stuhl ansetze, mache ich eigentlich nichts anderes, als ich spiele Gott. Ich erlaube mir, die Rolle anzunehmen und auf andere abzuschauen und über andere zu urteilen, zu verurteilen. Und Gott alleine steht das zu. Warum? Das ist relativ einfach. Nur er ist treu, gerecht, barmherzig, liebevoll, heilig. Und er allein kennt alle Fakten zu jeder Situation. Er allein kennt ja die Gedanken, sieht dein Herz rein, Motivation der Menschen, lauter Sachen, die wir nicht wissen. Und eigentlich müssten wir jetzt doch hier ankommen, an den Punkt, wenn wir das so anschauen, und sagen, Mensch, mir fehlt effektiv der Überblick, um mich da drauf zu setzen, oder? Aber ich glaube, mir fehlt nicht einmal nur der Überblick, sondern auch der Durchblick. Wir Menschen haben nicht nur ein Problem mit dem Überblick, dass wir nicht alle Fakten kennen, sondern auch der Durchblick stimmt nicht so ganz. Weil wir neigen dazu, mit ganz gefährlichen Motiven, mit ganz gefährlichen Absichten zu urteilen, Entscheidungen zu fällen. Und Jesus sagt, pass auf, wenn du da sitzt, wenn du Ambitionen hast, da drauf Platz zu nehmen, stell dich darauf ein, dass auch du nach diesen Maßstäben gemessen wirst werden. Weil Jesus sagt ganz klar, so wie du über andere urteilst, wirst auch du beurteilt werden. Und das Werden da steht für zwei Sachen, da hat zwei Dimensionen drin. Das eine ist das Gericht am Ende der Zeit. Da meint Jesus damit, das Gericht, wo jeder Mensch muss erscheinen vor Gott und Rechenschaft ablegen über das, was er tun hat. Und dort sagt Jesus, hey, wenn du dir jetzt anmassest, den Schuh anzuziehen vom Richter, pass auf, du selber stehst auch eines Tages vor Gericht. Und dann wirst du auch so angepackt werden. Aber Jesus sagt noch etwas Zweites, und das finde ich auch spannend, damit mit dem Werden. Und da langt, wenn wir ein bisschen um uns herum schauen. Wir müssen nicht warten bis zu dem letzten Gericht, um zu realisieren, dass es so eine Haltung im Heute und Jetzt schon Konsequenzen hat. Da, wo ich kritisch mit anderen Menschen umgehe, hat es Konsequenzen sofort für mich auch. Da, wo ich kritisch bin mit anderen, wird es ein Umfeld kreieren, wo kein Vertrauen wird herrschen. Da wird jedes Wort schlussendlich auf eine Goldwaage gelegt werden. Da wird alles hinterfragt und gemacht und jeder schaut dem anderen auf die Finger, man, jetzt mal schauen, ob er wieder einen Fehler macht. Da wird Misstrauen herrschen. Unbarmherzigkeit. Und Jesus sagt eigentlich, hey, genau so sollst du es nicht machen. Ihr sollt großzügig, großherzig miteinander umgehen, barmherzig miteinander sein. Weil wenn ihr es nicht seid, wird es schlussendlich auf euch selber zurückfallen. Jetzt schon, aber schlussendlich auch einmal in der Ewigkeit. Und darum sagt er, setz dich nicht auf diesen Stuhl. Also der Richterstuhl ist nicht für uns. Den sollen wir uns nicht anmassen. Und Jesus geht weiter und ergreift das zweite Problem auf die zweite Falle. Ich nenne sie die Heuchlerfalle. Und wir lesen die Vers 3 und 4. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken im eigenen Auge? Du Heuchler! Ich habe da so etwas mitgenommen. Ich weiß nicht, was Jesus genau gedacht hat, auf jeden Fall etwas Größeres. Stell dir die Situation vor. Zeit steht ein Arzt, oder? Ein Augenarzt. Jesus sagt, böhm, so. Und er kommt jetzt zu dir und sagt, ich würde gerne dein Auge operieren. Ich würde gerne bei dir da ein bisschen rummachen. Ich glaube, du würdest das nicht zulassen, oder? Da würdest du sofort den anderen Augenarzt suchen. Und Jesus greift da ein Bild auf, um uns etwas klar zu machen. Und wir verstehen es sofort. Da ist eine Selbsttäuschung rum. Da ist eine falsche Wahrnehmung rum. Ein Splitter. Balken. Und Jesus sagt, so geht es nicht. Und es ist klar, was Jesus mit dem meint. Mit dem Splitter im Auge. Er sagt nicht, dein Bruder hat gar nichts. Da ist ein Sandkorn oder ein Splitter oder ein kleines Äste oder irgendetwas ist drin und das ist ein Fremdkörper. Das ist nicht gut für dein Auge. Aber wir sehen sehr oft den da nicht und sind sehr schnell bei den anderen. Beim Splitter vom anderen. Wir schauen so schnell auf den anderen, statt auf unsere eigenen Baustellen. Zum Beispiel folgende Situation. Hast du schon mal vom Rolf gehört? Wieder? Wie der Rolf sich in der Firma beim Chef ausgelassen hat über seine Mitarbeiter. Was hat der für ein Verhalten an den Tag gelegt? Das geht doch nicht. Oder wenn ich an meine Frau denke, so chaotisch, so chaotisch. Wie kann man nur? Und meine Kinder, ist so nervig. Oder wenn ich an Donald Trump denke, leck, wann sieht es denn der endlich ein, dass er völlig am falschen Ecken ist? Wir sind immer bei den Problemen der anderen. Wir sind unglaublich schnell bei denen ihren Problemen gelandet. Nicht nur, dass wir nicht als Richter taugen, dass wir da nicht wirklich auf die Reihe bringen. Nein. Wir sind nämlich noch nicht einmal objektiv. Wir tun Sachen auf einer ganz komischen Basis einstufen. Und die Basis für solche Urteilsbilder, oder? Da leuchtet ja schnell ein, was Jesus sagt. Ich habe das und meine müssen am anderen mit dem viel kleineren helfen. Völlig verkehrt. Aber genau so machen wir es doch. Ganz ähnlich wie der Beck, der sich entschieden hat, er werde ab jetzt immer beim gleichen Bauer Butter posten für seine Sachen. Er ist immer zu dem Bauer gegangen, der Butter postet über einen größeren Zeitraum. Eines Tages hat er das Gefühl gehabt, ich glaube, da stimmt etwas mit dem Gewicht nicht. Er hat es gewogen und festgestellt, dass er zwar den gleichen Preis gezahlt hat, aber der Sack hat nicht mehr gleich viel Inhalt gehabt. Und da keine Einigung irgendwie erzielt worden ist, sind schlussendlich vor dem Gericht gelandet. Und vor dem Gericht hat der Richter den Bauer gefragt, lieber Bauer, hast du eine Waage? Der Bauer schaut den Richter gross an, nein. Der Richter ein bisschen die Stirn gerunzelt, ja, aber wie tust denn du deine Butter abwägen, die du verkaufst? Wie willst denn du überhaupt wissen, wie viel du verkaufst? Das kann doch nur schief gehen. Der Bauer schaut in einer Ruhe den Richter an und sagt, ja, das ist ganz einfach. In dem Moment, wo der Beck sich entschieden hat, bei mir regelmässig Butter zu posten, habe ich gedacht, jetzt ist es vielleicht gescheit, ich gehe dafür auch immer bei ihm Brot posten. Und ich habe immer ein Pfünderli gepostet und mit dem Pfünderli habe ich abgewogen, wie viel Butter ich rausgebe. Und wenn der Beck jetzt sagt, mein Butter sei zu leicht, dann müsst ihr vielleicht mal bei seinem eigenen Gewicht etwas anschauen. Ja, genau. In der Realität ist es doch leider sehr oft so, dass wir sehr streng mit anderen umgehen, sehr schnell ihre Fehler sehen und mit uns selber so schwach, so grosszügig falsch. Ich kann so viel verurteilen. Ich kann meinen Partner verurteilen, ich kann meine Kinder, meine Eltern, meine Grosseltern für alles, was ich nicht bekommen habe. Du kannst sogar Gesellschaft verurteilen für das, was sie macht für dich oder eben nicht. Du kannst die Predigt verurteilen, wenn du Freude hast. Wir sind so schnell im Urteilen und Verurteilen. Und so schnell bei den anderen, bei ihren Sachen. Und unsere Baustellen übersehen wir komplett dabei. Und das Problem ist, währenddem wir so offensichtlich, oder währenddem wir uns beschäftigen mit diesen offensichtlichen Fehlern der anderen, und wir uns mit denen beschäftigen, kommt auf einmal jemand und sagt, hey, hallo Martin, was ist mit deinem Balken? Jetzt hat doch der Frechheit und spricht den Balken an. Wer ist er überhaupt, dass er sich das erlaubt? Was meint er denn eigentlich, wer er sagt? Und da reagieren wir ganz empfindlich. Und eigentlich steht schlussendlich das Brett für eine unglaubliche Selbsttäuschung von unserer Schuld. Von einer völlig falschen Wahrnehmung vom Schuldverhältnis. Meine Schuld am anderen seine Schuld. Und ich merke dabei gar nicht, in dem Beschäftigen, wenn ich am Richten bin, wenn ich unfair bin, wenn ich verletzend bin. Und ich beschäftige mich, oder ich spare mir die Beschäftigung mit meinen eigenen Fehlern und mache es viel lieber mit dem anderen Sinne. Und anstatt mich selber zu urteilen oder zu verurteilen, anstatt mit mir selber ins Gericht zu gehen, will ich am anderen helfen. Ja, für ein Schlusszeichen. Das heisst, ich mache ihm ja etwas Gutes. Ich tue ihn ja darauf auflupfen, ihm Sachen zeigen, die nicht gut sind. Und auf den ersten Blick ist ja das sogar noch nobel. Das ist eine gute Sache, dem anderen zeigen, wo es nicht stimmt. Aber, Fragezeichen, was ist die Motivation dahinter? Weil eigentlich geht es mir ja gar nicht um den anderen. Es geht mir viel mehr darum, um von meinem eigenen Problem abzulenken. Ich will nicht, dass man das sieht. Und darum beschäftige ich mich mit dem anderen. Und es ist ja so gerne eine Heldentat, weil ich mache mir etwas Gutes. Und wir verstecken uns hinter dem. Und Jesus sagt jetzt, hey, leg das Teil ab. Das weg, es ist nicht gut. Fang bei dir an, bei deinem Problem. Fang mit deinem Balken an, dich zu beschäftigen. Und wenn du am Schluss noch Zeit hast, wenn wirklich noch etwas übrig sollte bleiben nach dem Balken, dann kannst du dich immer noch um den Splitter kümmern beim Nächsten. Aber dann bist du wenigstens sicher, dass du auch gut siehst. Und dass du nicht noch mehr Verletzungen zufügst. Und das Richterspiel, das Urteilen, das hört erst auf in dem Moment, wo ich da weglege. Wo ich schaffe, das loszulassen oder akzeptiere, dass es mir weggenommen wird. Weil wir sitzen nicht da oben auf dem Richterstuhl, sondern ich muss mir eingestehen, ich selber hocke auf der Anklagebank, auf der gleichen Ebene wie alle anderen auch. Ich selber bin auch nicht vollkommen. Und ich glaube, dass uns da drinnen Gott ganz konkret helfen wird. Dass Gott uns da drinnen helfen wird, den Balken abzulegen. Für etwas haben wir seinen Heiligen Geist bekommen, der in uns die Sachen aufdeckt, der sagt, da und da ist es nicht so ganz in Ordnung. Da das ändern, wo es darauf auflupft. Und ich bin sicher, das merkst du, wenn der Heilige Geist zu dir redet. schau an, prüf, räum auf. Und wenn du das machst, wenn du darfst einsehen, Mensch, ich habe selber so ein Teil vor meinen Augen, dann darfst du zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich gebe dir den Balken. Tonnen aufbrennen, Häcksler ablassen, damit machen, wie du willst. Ich übergebe ihn dir. Jesus will uns nämlich frei machen. Jesus will uns befreien von dem komischen Selbsterhaltungstrieb. Zu meinen müssen, wir müssen so perfekt sein. Weil in dem Perfekt innen schauen wir schlussendlich auf die anderen ab. Wir meinen, wir müssen alles können und schaffen es doch nicht. Wir sind doch schuldige Menschen wie alle anderen auch. Schließlich hätte doch einer müssen sterben für dich und mich. Den Preis zahlen. Also sind wir doch auch Schuldige. Und ich darf mir die Freiheit zusprechen von Jesus und ich darf sie annehmen und das ist ganz ein anderes Leben nachher. Als wenn ich mir krampfhaft immer so denke, ich bin der Beste, was auf der Welt gibt und wehe, du wagst mein Ego anzukratzen. Wehe, du wagst mich zu hinterfragen. Und wenn du so unterwegs bist, wenn du an den Punkt gekommen bist, dass du ja Jesus übergeben hast, dann bist du eigentlich auch parat und empfänglich für das, was Jesus dann sagt. Und sagt, ich will dir jetzt zeigen, was gesunde Kritik ist. Ich will dich jetzt darauf aufmerksam machen, wie es denn eben eigentlich gärte. Und Jesus schlussfolgert im Vers 5, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Mit dem ganzen Text, diesen 5 Versen, könnte man schon fast meinen, Jesus war ja total postmodern. Also nicht richten, nicht urteilen, es ist alles erlaubt, Toleranz sein, tu mir nicht reinreden. Ich glaube, wenn wir so denken, haben wir Jesus falsch verstanden. Das ist nicht die Meinung von Jesus. Jesus entbindet uns mit dem Text nicht von unserer Verantwortung gegenüber unserem Nächsten. Das heisst, meine Lieben in der Familie, in der Gemeinde, Nachbarn, Geschäftskollegen. Jesus entbindet mich und dich nicht von dieser Verantwortung. Aber vielleicht haben wir heute oftmals ein ganz anderes Problem. Sehr oft haben wir heute so erkannt, ja, da sollte ich nicht drauf sitzen, das ist nicht gut, wenn ich da drauf sitze. Und objektiv bin ich gerade auch nicht. Also wer bin ich denn schon überhaupt, um jemandem etwas zu sagen? Wer bin ich denn schon, um an Peter zu sagen, er sollte sich vielleicht mal ein bisschen da etwas zum Auge ausnehmen lassen? Wer bin ich denn schon? Alle, die für uns schon mal etwas in den Augen hatten, die wissen, wie nervig das da ist, oder? Das stresst. Das tut. Und wenn es noch so klein ist, ein kleines Sandkörnchen, egal was, das stresst, das nervt, das kann sogar zu einer Entzündung führen, weil es ein Fremdkörper ist, es gehört nicht drin. Und das nervt. Und stell dir jetzt mal folgende Situation vor. Dein Kind kommt zu dir und sagt, Papi, ich habe etwas in den Augen. Und du sagst, wer bin ich denn schon, um dir da jetzt zu helfen? Oder wenn dein Arbeitskollege schlecht über seine Frau redet oder über die Ehe im Allgemeinen und nur am Futtern ist, wer bin ich denn schon, um etwas da zu sagen und ihn darauf aufmerksam zu machen, hey, wenn du so weitermachst, fährst du deine Ehe definitiv an die Wand. Wer bin ich denn schon? Oder wenn der Vater zuhause wieder mal mit seinen Bemerkungen einen Haufen Gefühl verletzt, weil er einfach so Sprüche drauf hat und wieder mal zack, einer rundherum lässt. Wir haben uns damit abgefunden, wir lachen darüber hinweg, aber eigentlich verletzt es. Aber wer bin ich denn schon, um ihn darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, du machst deine Familie kaputt. Wer bin ich denn schon? Wer bist du? Wenn wir Jesus ernst nehmen wollen in dem Text, dann bist du eigentlich als Nachfolger von Jesus ein befreiter Mensch, um echte Kritik zu üben. Er hat dir den weggenommen. Wenn du dir den von Jesus wegnehmen lassen hast, bist du befähigt, am anderen überhaupt können, im Auge herumzufuchteln, ihm können zu helfen. Er hat dich befähigt dafür. Wir sind eigentlich besonders befähigt, die Menschen Kritik üben zu können. Natürlich, die Frage ist immer wie. In Demut, solidarisch, das heisst, wir sind alle auf der gleichen Ebene. Total selbstkritisch, der hier immer wieder ein bisschen Frage stellen, ob wieder einer gekommen ist. Und mit ganz viel Liebe. Da, wo die Liebe fehlt, wirst du schnell feststellen, dass deine Kritik gar nicht ankommt. Und dann musst du nicht verrückt sein auf den anderen, sondern bei dir anfangen. Kritik ist wirklich nichts Einfaches. Und Kritik ist sehr heikel. Man kann Leute verletzen und sie wird auch nicht immer gelingen. Aber wir dürfen und sollen eine gesunde Art von Kritik ausüben. Sie aneinander auch ausüben oder beziehungsweise einander sagen, da, wo es wirklich dran ist. Warum? Damit wir selber und andere im Leben weiterkommen. Darum brauchen wir auch konstruktive, gesunde Kritik, dass es mir weiterkommt. Und darum die spannende Frage am Schluss auch. Wie kann ich ein Mensch werden, der mit so einer gesunden Kritik umgehen kann? Sei es im Ausüben oder gegenüber anderen oder im Einstecken. Wie kann ich so ein Mensch werden? Und ich will es versuchen, auf 3 Punkte zu reduzieren. Es gibt ganz einen Haufen, wo man da drin hinein bringen können. Ich will 3 Punkte jetzt einfach festhalten am Schluss. Das erste ist, Gottes Richterspruch akzeptieren, hat wieder mit dem zu tun. Ein Mensch alleine hat kein Sandkorn in den Augen gehabt. Ein Mensch alleine ist würdig, da zu sitzen. Und da bin nicht ich, sondern Jesus Christus. Und er wird auch da sitzen eines Tages. Aber spannend ist, dass Jesus selber nicht auf die Welt gekommen ist, um allen eins auf die Kappe zu gehen und zu putzen, sondern um zu erretten, sagt er selber. Und wo ich das erkennen hat dürfen, dass ich selber schuldig bin, dass ich selber eigentlich vor dem Richterstuhl stand, da darf Heilung passieren. Dass ich selber eigentlich auf der Anklagebank sitze, auf der gleichen Ebene wie alle anderen auch, und angewiesen bin auf einen gnädig, barmherzig, treuen, guten Richter. Da darf Heilung passieren. Der Anfang der Kritik, so wie das vielleicht der erste Punkt zusammenfassen, ist, dass ich akzeptiere, dass der Richterstuhl nicht mir gehört, sondern Gott. Dass ich den Richterspruch von meiner Sündhaftigkeit akzeptieren. Der zweite Punkt, dass ich bei mir selber anfange. Und das ist nicht so einfach. Wir sind wahnsinnig schnell in dieser Heuchlerfalle. Wir sind wahnsinnig schnell bei den anderen und denen hier sehen wir nicht. Wir lenken ab von unseren Problemen. Und vielleicht hat es da etwas so mit dem Splitterbalkenprinzip auf sich. Das ist so ein, kurz gesagt, so ein Prinzip, da geht es darum, dass das, was mich am anderen stört, was ich finde, er falsch macht, vielleicht eigentlich genau das ist, was bei mir selber nicht in Ordnung ist. Und dass Gott mir eigentlich vielleicht gerade auf diese Art, also über den Spiegel hinein will sagen, hey, räume mal bei dir selber zuerst auf. Du hast so eine Baustelle vor deinem eigenen Haus. Mach doch die zuerst Ordnung. Und nachher kannst du weiter. Und der dritte Punkt ist, lernen, Kritik zu üben. Ja, sicher, Liebe gehört als unabdingbares Element dazu. Liebe ist das Wichtigste drin, dass wir in liebevoller Art miteinander umgehen. Aber ich glaube, wir können uns auch Sachen aneignen und bewusst werden, Techniken oder Prinzipien, wie man den Kritik übt. Und da kann man lernen. Und ich meinte, wir Christen haben doch die besten Voraussetzungen, um uns da drin eigentlich zu bewähren und zu wachsen. Weil wir selber ja eben die Vergebung brauchen. Aber etwas wird in dem Zusammenhang vom Üben Kritik zu üben, einfach auf den Punkt bringen. Etwas, was mir wichtig ist. Und ich will es an einem Beispiel deutlich zu machen, schon nur, wie wir funktionieren, im Unterschied zwischen Danken, Loben und Kritik. Das tönt jetzt alles sehr positiv. Wir setzen es aber sehr oft eigentlich falsch ein. Und ich will da versuchen, ganz kurz mit diesen Bildchen zu verdeutlichen. Da ist ein Mensch, eine Arbeit, eine Sache. Und jetzt ist das Problem, dass wir, oder Idealfall wäre, nein, nicht das Problem, Idealfall wäre, dass wir eigentlich die Sache, die Person sollten loben, für die Arbeit danken und bei der Sache Kritik üben. Das ist der Idealfall. In der Praxis stellt sich heraus, dass wir sehr oft Kritik an der Person üben. Das Loben vergessen wir grosszügig. Und wenn überhaupt, danken wir vielleicht für eine Leistung oder eine Arbeit. Und das hat fatale Konsequenzen. Das ist ein Riesenproblem. Weil, erstens bin ich immer als Person in Frage gestellt. Bei allem, was ich mache. Und zweitens wird es zu einem Leistungsdenken führen. Weil ich nur Anerkennung über eine Arbeit hineinkomme. Und das führt auch im Glauben zu echten Nöten und Problemen. Das will Jesus gar nicht. Und ich will es an einem Beispiel verdeutlichen, wie schmal der Grat ist. Wenn ich zum Beispiel nach dem Gottesdienst zu den Musikern gehe und sage, hey, heute händ ihr, oder heute ist die Musik gut gewesen. Dann würden wir vermutlich ziemlich schnell sagen, das war ein Kompliment, Wertschätzung. Wenn ich aber das hier oben anschaue, muss ich sagen, stimmt nicht. Ich habe nichts über Person ausgesagt. Ich habe nichts gesagt, wie gut sie ihre Arbeit, nur wie gut sie ihre Arbeit gemacht haben, nicht wie sie als Person waren. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja, wie wäre es denn richtig? Zum Beispiel könntest du hingehen und sagen, hey, heute hat es mir total gut gefallen, wie du dich reingegeben hast. Ich habe dich extrem gut gespürt, wie du den Bibeltext gelesen hast oder gesungen hast oder wie du heute in deinem Instrument voll aufgegangen bist. Man hat so viel von deinem Herzblut gespürt. Person. Person loben. Und ich finde, die Liederauswahl war der Hammer. Und wenn es muss sein, da hinten auch noch etwas, kannst du noch sagen, ja, vielleicht hätte man jetzt nicht alles müssen, nur Englisch singen, wenn es unbedingt muss sein. Könntest du es aber auch ganz so gut weglassen. Und da meine ich mit, da kann man lernen. Da kann man sich drin üben. Weil unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, zu richten. Nimm den hier nochmal ein bisschen führen. Das ist nicht unser Job. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu dem hinzuführen. Menschen in die Nähe von dem Mensch bringen, von dem Jesus, von dem Mensch, Gott, Jesus, damit sie ihn dürfen finden. Das ist dein und mein Job, aber nicht zu richten. Dass wir Menschen dürfen die Gegenwart von dem wunderbaren Jesus führen, wo sie liebt, und wo ein faires Urteil sprechen wird. Ich will mit einem Zitat abschließen von Gordon MacDonald. Kritik kann von jedem kommen, aber Ermahnung kommt von jemandem, der dich liebt. Das ist auch so ein feiner Unterschied. Kritik kann von jedem kommen, aber Ermahnung kommt von jemandem, der dich liebt. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Danke, Herr Jesus, dass du in der Bergpredigt so herrlich frische und total authentische Themen aufgreifst, die nicht nur zu deiner Zeit auf dieser Welt das Problem gewesen sind, sondern wo bis zu heute, zum heutigen Tag mitten unter uns grosse Konflikte auch geben können. Danke auch für das Thema von der Kritik, die du hier ansprichst, vom Urteilen, vom Verurteilen Und Herr Jesus, hilf du uns, dass wir nicht in die Fallen tappen, dass wir nicht in die Richter- und Heuchlerfallen tappen, dass wir uns selber als Richter aufschwingen, dass wir selber unsere eigenen Fehler nicht mehr sehen, sondern uns als barmherzige Samariter fühlen, wenn wir andere können auf ihre Sachen aufmerksam machen und unsere eigenen Baustellen gar nicht sehen. Herr Jesus, bewahre uns davon. Hilf uns, da ehrlich zu werden vor dir und vor uns selber. Hilf uns aufzuräumen in unserem Leben, wo wir die Bälle vor den Augen haben. Hilf uns, die bei dir loszulassen. Und hilf uns zu wachsen in unserem Miteinander, in dem kritisch, positiv, gesunden, kritischen Unterwegssein miteinander. Dass wir da drin können wachsen in deiner Liebe. Weil in dir, Herr Jesus, haben wir die beste Voraussetzung eigentlich dafür. Wir brauchen dich dafür. Und ich will dich ganz fest darum bitten, dass du uns hilfst, in der kommenden Zeit da zu wachsen drin. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir eine ganz gesegnete Zeit und dass du erfahren darfst, was es heisst, mit Jesus in diesen Punkten zu wachsen. Und dass du Schritt machen darfst mit ihm in dieser gesunden Kritik. Gesegnete Zeit.